Herzlich willkommen zur Osterpredigt 2020. Doch eine besondere Osterpredigt. Und ich dachte mir, besondere Osterpredigten brauchen auch besondere Themen. Und als erstes, bevor ich mit der Predigt anfange, würde ich dich gerne mal fragen, hast du ein Idol aus deiner Kindheit, von jetzt oder irgendwie, muss jetzt kein Christ sein, kann aber ein Pastor sein, irgendein Sportler, irgendwas, wo du sehr viel geben würdest, dich mal persönlich mit ihm zu treffen. Hast du irgendjemand, wo du denkst, boah, mit dem würde ich mich gerne mal treffen, den einmal sehen? Wisst ihr, als ich Kind war, hatte ich so einen. Oliver Kahn. Wisst ihr, ich wollte immer Oliver Kahn treffen. Und mein Onkel, der meinte immer zu mir, ja, weil ich habe in der Nähe von Karlsruhe gewohnt, wir gehen erstmal zum KSC, da ist Oliver Kahn groß geworden und irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, dann treffen wir Oliver Kahn. Mein Onkel, der hatte eine Tücke. Ja, mein Onkel, der ist immer zur 85. Minute aus dem Stadion rausgegangen, dass er das Parkhaus nicht bekommt. Dass er losfahren kann und alle anderen noch im Stadion sind. Und eines Tages ist es tatsächlich passiert. Wir sind aus dem Stadion raus. Und als wir gerade raus sind, hören wir einen riesen Jubelschrei. Machen das Radio an, hören wir, wir haben den Siegtreffer verpasst. In der letzten Minute ist der Siegtreffer passiert. Wir haben ihn verpasst. Aber wie gesagt, KSC war nur der erste Schritt. Ich wollte ja meinem Idol Oliver Kahn begegnen. Haben wir die Nachricht bekommen, deutsche Nationalmannschaft spielt in Stuttgart. Das ist ja auch in der Nähe von Karlsruhe. Und die haben ein offenes Training und da kann man hin. Und ich so, Papa, wir müssen da hin. Ich kann da Oliver Kahn treffen. Und er so, okay, wir gehen da hin. Das ganze Training versucht, ein Autogramm zu bekommen. Der hat sich keine Zeit für mich genommen. Der war hochkonzentriert. Und dann versuchen wir nach Hause zu laufen. Diesmal sind wir nicht früher gegangen. Diesmal habe ich mit Papa gewartet, bis der letzte Spieler, und das war Oliver Kahn, das weiß ich noch ganz genau, den Spielfeld verlässt. Dann sind wir rausgelaufen. Ich war so traurig. Ich habe kein Autogramm bekommen. Ich hatte ein echtes Oliver Kahn-Trikot dabei. Ein originales, richtig schönes Trikot von Bayern München. Er hat mir aber nicht unterschrieben. Und wir laufen raus am Bus entlang. Und dann sage ich, Papa, der Oliver Kahn ist noch nicht im Bus. Lass uns hier noch kurz warten. Ich habe gesehen, der ist noch nicht da. Und tatsächlich, er kommt raus. Und mein Bruder, ich stehen in der ersten Reihe. Und da erkennt er mich. Ich habe sein Trikot in der Hand. Ich bin so ein kleiner Junge mit seinem Trikot in der Hand. Er kommt tatsächlich auf mich zu und gibt mir ein Autogramm. Hier auf den Arm. Ich habe das Trikot leider nicht dabei hier. Er hat mir hier ein Autogramm drauf gegeben. Boah, ich habe die Nacht gut geschlafen. Er hat sich für mich hat er sich Zeit genommen. Die ganze Mannschaft hat quasi gewartet. Nur wegen mir. Nur für mich hat er sich 10 Sekunden Zeit genommen. Oh, ich habe am nächsten Tag in der Schule jedem erzählt, Oliver Kahn ist auf mich zugekommen. Das war für mich das Größte überhaupt. Mein Idol hat sich 10 Sekunden Zeit für mich genommen. Jetzt fragst du dich, was hat diese Geschichte mit Ostern zu tun? Hä? Aaron, das ist eine Bundesliga-Geschichte. Dein Onkel ist immer zu früh aus dem Stadion. Du hast Oliver Kahn getroffen. Hallo, es ist Hochfeiertag. Du kannst doch nicht über Fußball reden bei Ostern. Aber lass uns doch mal zurückgehen. Ihr werdet gleich erkennen, warum ich diese Geschichte erzählt habe. Ostern, gleich nochmal ganz kurz in zwei Sätzen, wenn du vielleicht nun gar nicht weißt, was so genau Ostern ist, kommen wir auf den gleichen Stand. Jesus, der Gott, Jesus, der Heilige Geist, die Dreieinigkeit, darüber reden wir übrigens nächste Woche, hat die Welt geschaffen. Er hat uns richtig geliebt. Er wollte unbedingt Verbindung mit uns haben. Er wollte Kontakt mit uns haben. Aber wir Menschen, wir waren eigensinnig und wir haben Fehler gemacht, Sünden nennt man das auch, und so waren wir getrennt von Gott. Und damals musste man dann Tiere schlachten, dass man die Verbindung zu Gott wieder haben konnte. Aber dann hat Gott gesagt, ich schicke Jesus auf die Erde. Er wird dann quasi als letztes Lamm sterben und dann wieder auferstehen. Das ist nämlich Karfreitag und Ostern. Deswegen feiern wir das. Die Trennung wollte Jesus von uns nehmen und deswegen ist er am Kreuz für uns gestorben. Das ist ganz, ganz, ganz runtergebrochen, warum wir Ostern feiern. Und gestorben ist an Karfreitag und heute haben wir Ostern. Deswegen habe ich mich entschieden, lass uns mal nicht so viel über den Tod reden, weil es war am Karfreitag, sondern lass uns heute mal über das Leben reden, wo Jesus wieder auferstanden ist. Und ich habe mir viele Predigten angehört von Ostern und wir wollten, meine Frau und ich haben uns da hingesetzt, haben abendelang einfach die Ostergeschichte ab dem Moment, wo Jesus wieder aufersteht, studiert. Und Da waren so interessante Fakten. Ich habe es zu meiner Frau, meine Frau zu mir gesagt, ach Mann, wir würden so gerne so 4 Stunden am Stück predigen, weil wir so viele Fakten herausgefunden haben. Wir könnten wochenlang predigen über dieses Thema. Und wir haben gesagt, komm, wir nehmen uns mal nur so eine Sache raus. Weil wir können einfach nicht alles sagen. Es sind so viele Kleinigkeiten, die man da rausfinden kann. Aber ich dachte, ich gucke mal nur an diesmal. Wir gucken uns nur an, mit wem hat sich Jesus abgegeben, direkt nachdem er auferstanden ist. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus wacht auf von den Toten. Da ist der Stein. Wie der Stein jetzt wegkommt, das will ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht die Engel, vielleicht er, war ja auch stark. Der Stein war weg und er geht raus aus dem Grab. Das stellen wir uns jetzt vor. Und ab dem Moment weiß er, 40 Tage, bis ich in den Himmel fahren will. Weil in der Bibel steht, er sind 40 Tage, in den Himmel fährt. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt geht so eine Uhr, tick, 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 schon wieder 3 Sekunden rum von den 40 Tagen. Was würdest du machen, wenn du nur noch 40 Tage zu leben hättest? Was wäre deine Bucketliste? Was würdest du noch unbedingt mal sehen wollen? Er hatte nur noch 40 Tage auf dieser Welt. Und wieder tick, tick, schon wieder eine halbe Minute rum. Der muss sich doch irgendwo, ach, irgendjemand muss ihn doch mal zeigen. Weil wen soll ich treffen? Für uns Menschen wäre es natürlich, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich an Jesu Stelle, was hätte ich gemacht? Als erstes hätte ich mich den Jüngern gezeigt, weil das sind ja meine Freunde. Als zweites wäre ich zu den Römern gegangen und gesagt, haha, ihr wolltet mich umbringen, hier bin ich. Und als drittes wäre ich wahrscheinlich irgendwo gegangen, wo so viele Menschen wie möglich sind, dass jeder sieht, ich bin hier. Oder? Also das wäre meine Sache, wie ich das gemacht hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre. Aber ich glaube, in den ersten 1,5, 2 Tage, die wir jetzt betrachten von Jesus, zeigt er, was sein wahres Herz ist. Ich habe das jetzt kategorisiert in 3 Personengruppen, die Jesus getroffen hat. Jesus ist auferstanden, die erste Personengruppe, die er trifft, oder die erste Person überhaupt, die er trifft, ist Maria Magdalena. Und wir lesen in der Bibel, die war eine Prostituierte. Wie lange sie dieses Gewerbe ausgeübt hat oder nicht, das lesen wir in der Bibel nicht. Aber Jesus kam das erste Mal in Kontakt zu ihr und hat sie geheilt von Dämonen. Da war sie auf jeden Fall noch eine Prostituierte. Sie war quasi am Rande der Gesellschaft. Ich verrate es euch, und das ist kein Geheimnis, in der biblischen Zeit, damals, so die Bibel war, also der biblischen Zeit, da waren die Frauen nicht so viel wert. Also wenn du dir eine Geschichte ausgesucht hättest, dass der Messias aufersteht und Leuten begegnet, dann sicher nicht den Frauen. Das war damals so. Das war halt, die Männer waren ein ganz anderer Wert. Also er begegnet der Frau. Er redet mit ihr. Sie ist so untröstlich und er gibt ihr Trost. Und dann kommen noch mehrere Frauen. Also die erste Gruppe, die er trifft, war damals Personen am Rande der Gesellschaft. Also, wenn du am Rande der Gesellschaft bist im Moment und dich fühlst, oh, ich bin vielleicht nicht privilegiert, ich bin vielleicht abseits der Norm. Hey, der erste Kategorie, mit der Jesus sich getroffen hat, nochmal so, nicht die sind zu Jesus gekommen, sondern Jesus ist auf sie zugegangen. Waren Leute am Rande der Gesellschaft. Und dann sagt er einen Satz, einen hochinteressanten Satz. Und der ist mir vorher, bevor ich die Predigt vorbereitet habe, noch nie so aufgefallen. Er sagt nämlich, er leitet rüber zur nächsten Kategorie, sag es meinen Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer Petrus war? Petrus war doch der Typ, der gesagt hat, Jesus, niemals werde ich dich verleugnen, niemals. Aber dann war er der Erste, der gesagt hat, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Wer soll dieser Jesus sein? Keine Ahnung. Und gleich 3 miteinander. Und Jesus hat es mitbekommen. Der hat gesagt, er würde Jesus nie verleugnen. Aber er konnte seine Worte nicht halten. Und genau zu dem tut er explizit sagen, ey, sag dem, dass ich auferstanden bin. Und im 1. Korinther 15, Vers 5 steht, er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später den engsten Kreis der Jünger. Das heißt, als zweites, nachdem er am Rande der Gesellschaft war, ist er zu der Person hingegangen, die ihn verleugnet hat, die ihn verraten hat. Judas hat ihn auch verraten, aber in dem reden wir von einem anderen Verraten. Er hat nicht zu Jesus gestanden. Er hat er hat gesagt, er hat gelogen, er hat gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und zu ihm ist er hingegangen und hat ihm gesagt, hier bin ich, ich bin auferstanden. Ich glaube, dass das ein ganz ehrliches Gespräch gewesen war. Wenn ich was Dummes mache, und ich mache auch mal immer wieder was Dummes, da habe ich so schlechtes Gewissen, dass ich nachts nicht einschlafen kann. Ich muss dann der Person eine SMS schreiben, eine E-Mail schreiben, anrufen und mich entschuldigen und sagen, es tut mir echt leid. Überlegt euch mal, wie muss der sich gefühlt haben, der Petrus? Der muss doch Tag und Nacht gedacht haben, oh nein, die letzte Chance vielleicht, dass ich für ihn, hinter ihm hätte stehen können und ich habe ihn vergraben. Ich weiß nicht, ob der überhaupt geschlafen hat, die 3 Tage. Also ich weiß nicht, ob ich in der Zeit so geschlafen hätte. Und Jesus geht direkt zu ihm hin und tut quasi mit seiner Tat ihm vergeben. Und wenn wir dann lesen, ist Petrus der, der die Erweckung, die erste Erweckung anbricht. Der hier redet, der mit dabei ist, mittendrin steht. Und Jesus sagt so, du hast mich verraten, jetzt bist du tabu, sondern er hat ihn gestärkt. Weißt du, wenn du vielleicht Jesus schon mal verraten hast und dich fühlst, boah, ich bin es nicht würdig. Ich bin es nicht würdig, Jesus zu begegnen. Hey, Jesus kommt zu dir. Petrus ist nicht zu Jesus gekommen, sondern Jesus ist zu Petrus gekommen. Die zweite Personengruppe, die Jesus begegnet ist, waren gefallene Leute. Leute, die ihn vollkommen verraten haben. Oder der Petrus vor allem. Also wenn du Jesus verraten hast, mach dir keine Sorgen. Er ist da für dich. Und die dritte Gruppe, von der wir lesen, und das ist echt, echt spannend, da könnte man eine eigene Predigtreihe drüber machen, sind die im biblischen Mund, heißt es, die Emmaus-Jünger. Fakt Nummer 1, du weißt nur von einem Emmaus-Jünger, es waren 2, du hörst nur von einem den Namen. Also, die Frage ist da, warum wissen wir nur von einem den Namen? Irgendwie müssen es unwichtige, ob das unwichtige Personen waren oder nicht, keine Ahnung. Wir wissen nur von einem den Namen und sie laufen von dem Geschehen der Kreuzigung und der Auferstehung, laufen sie weg. Es hat ganz klar geheißen, Jesus steht wieder auf am 3. Tag. Und es heißt, dass sie waren seine Jünger, also mussten sie es auch schon mal gehört haben. Aber ich glaube, dass sie Jesus noch nicht 100% kannten. Sie dachten, hoffentlich ist es der Messias. Aber sie dachten, der Messias, der muss doch politisch aufräumen. Der Messias, der muss doch hier die Machtverhältnisse an sich reißen. Der muss doch mal politisch sauber machen. Und jetzt ist dieser tot. Sie waren komplett enttäuscht. Sie wussten nicht mehr, was sollen wir machen, wo sollen wir hingehen. Sie dachten, oh nein, diesen Jesus, in den wir alle Hoffnung gesetzt haben, jetzt ist er tot. Und es ist so sinnbildlich. Sie zeigen den Rücken dem Kreuz und dem Grab. Sie zeigen den Rücken und laufen in die andere Richtung. Das heißt, 40 Stadien waren es, glaube ich. Und das sind 11 Kilometer. Stell dich mal vor, 11 Kilometer. Ich war vorgestern 11 Kilometer wandern. Da waren wir 3 Stunden locker unterwegs. Locker 3 Stunden. Und überleg dir mal, 3 Stunden läuft Jesus mit denen in die falsche Richtung. Er hätte ja auch sagen können, stopp. Ihr lauft in die falsche Richtung, ich bin hier. Nein. Er geht einfach mit ihnen und redet mit ihnen und läuft in die falsche Richtung. Weißt du, ich glaube, auch wenn du dich entscheidest, weg von Gott zu laufen, er hält dich nicht auf, er geht mit dir mit. Er ist bei dir. Auch wenn du denkst, oh, die dachten auch, Jesus ist tot, er ist nicht mehr da. Ja? Aber er ist mit ihnen in die Richtung gegangen. Sie sind weggelaufen und Jesus hat sie nicht aufgehalten erstmal, sondern er hat sie einfach begleitet. Er war einfach bei ihnen dabei. Manchmal fühlen wir uns gar nicht, wenn wir weglaufen von Gott, dass er da ist. Aber Jesus war dabei. Er ist hinterher gelaufen. Er ist mit ihnen gelaufen, er hat mit ihnen geredet. Ich finde es so ein wunderbares Zeichen. Jesus hat mehrere Stunden nach seiner kostbaren Zeit benutzt, um mit diesen, die komplett enttäuscht waren, zu laufen. Und in der Bibel steht dann, wir kommen gleich langsam zum Abendmahl, in der Bibel steht was höchst Interessantes. Es steht, sie haben sich hingesetzt, er hat gedankt und das Brot gebrochen und da haben sie ihn erkannt. Ich glaube, ich weiß, warum sie ihn in dem Moment erkannt haben. Jesus ist die ganze Zeit gelaufen. Ihr müsst euch vorstellen, laufen, Vielleicht hatten sie den Mantel an. Ich weiß es nicht. Es steht nirgends in der Bibel. Ich stelle mir es so vor. Und sie haben nichts gesehen. Aber in dem Moment, wo er das Brot gebrochen hatte, hat man gesehen, wo die Narben waren. In dem Moment, wo er sich hingesetzt hat und ihnen gedient hat, haben sie gemerkt, oh, das sind die Narben. Das ist unser Jesus. Und da haben sie ihn erkannt. Weißt du, Jesus, der geht mit dir eine Strecke. Er geht neben dir mit. Aber es kommt der Tag, da wird er sich dir offenbaren. Da wird er dir zeigen, guck mal, ich habe die Narben für dich. Ich bin hier für dich. Für dich habe ich das durchgemacht. Und dann ist es deine Frage. Erkennst du es und gehst zurück an den Platz nach Jerusalem? Oder bleibst du sitzen? Das ist deine eigene Entscheidung. Es steht in der Bibel, die Emmaus-Jünger, die sind sogar zurückgerannt. Die haben einen halben Halbmarathon gerannt, ja, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Weil sie gesagt haben, oh, wir haben Jesus gesehen. Der Messias ist doch aufgestanden. Die sind sofort zurückgerannt. Sie waren so schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil sie gemerkt haben, oh, Jesus hat uns in die falsche Richtung gehen lassen. Aber dann hat er uns gezeigt, wir dürfen doch zurückkommen. Und ich glaube, das ist, was für mich das Wunderbare an Ostern ist. So, diese Fassade, das Wunderbarste ist, dass er auferstanden ist. Aber zu sehen, den ersten Tag, die ersten zwei Tage, wir wissen nicht, wie lange das gebraucht hat. Mit was für Leuten er da sich abgegeben hat oder für wen er sich explizit Zeit genommen hat. Das spricht Bände über meinen Jesus, an den ich glaube. Das ist unglaublich zu sehen, für wen er sich Zeit nimmt. Guck mal, ich fasse es nochmal kurz zusammen, bevor ich euch noch einen Gedanken fürs Abendmahl habe. Petrus, wir nennen es jetzt mal Gefallen. Jesus hatte ein Wort der Wiederherstellung. Eine Person, die ich gar nicht erwähnt habe, aber die Bibeltreuen, die kennen es, Thomas, er war ein Zweifler. Und Jesus hatte, als er ihn getroffen hatte, ein Wort für die Zweifelnden. Maria Magdalena war untröstlich. Jesus hatte tröstende Worte für sie und hat sie mit ihrem Namen angesprochen. Das ist auch so ein Punkt. Jesus kennt dich bei Namen. Die Jünger, die waren so ängstlich, die haben sich sogar eingeschlossen. Die haben die Tür zugemacht, dass Jesus da an die verschlossene Tür gekommen ist. Weißt du, Angst schließt uns nicht manchmal aus, sondern schließt uns ein. Die Jünger hatten so viel Angst und Jesus ist zu ihnen gekommen, hat ihnen die Angst genommen. Und die Emmaus-Jünger, sie sind von dem Schauplatz des Wunders, von dem Schauplatz des neuen Lebens weggelaufen, weil sie so enttäuscht waren. Aber Jesus ist mit ihnen gelaufen und hat ihnen gezeigt, ihr müsst nicht enttäuscht sein bei dem Brotbrechen. Seht ihr meine Narben? Ich will gleich an Uwe zurückgeben. Vorher will ich noch zwei Punkte sagen. Als erstes, wir wollen am Schluss noch beten, aber vorher habe ich nur einen Punkt. Ich habe vorhin zufälligerweise in dem Chat ein bisschen mitgehört, ich hatte mich dumm geschalten, aber ich habe auch mit meinem Opa, mit meiner Oma viel Kontakt, mit meinen Eltern. Und heutzutage ist jeder durch Corona in seiner Isolation. Jeder ist alleine, man ist zu Hause, man hätte gern das Osterfest groß gefeiert, man wäre gern mit so vielen Leuten unterwegs gewesen. Aber irgendwie fühlt man sich doch so ein bisschen einsam, oder? Man fühlt sich alleine, man weiß nicht, oh, ich würde so gern wieder mit mehr Leuten Kontakt haben. Und ich wünschte mir, dass wir heute beim Abendmahl diese Einsamkeit mal richtig in die Augen gucken und sagen, Jesus hat sich die ganze Zeit vom Garten Gethsemane, wo die Jünger eingeschlafen sind, bis ans Kreuz, war er komplett einsam. Vielleicht können wir jetzt 0,0001% besser verstehen, wie Jesus sich in dem Moment gefühlt hat. Nicht nur hat er die ganzen Qualen, die Qualen können wir, glaube ich, nie nachvollziehen. Von Gott getrennt zu sein, ja, das können wir nicht nachvollziehen. Er hat Blut geschwitzt. Aber vielleicht können wir uns mal diese Einsamkeit darlegen und sagen, ey Jesus, guck mal, wie einsam wir uns jetzt gerade fühlen und wir sind dir so dankbar, dass du alles dies, was wir an Ostern feiern und an Karfreitag, gedenken, in der Einsamkeit für uns gemacht hast. Wir merken jetzt gerade, wie schwer Einsamkeit ist. Wir Menschen sind nicht gemacht für Einsamkeit. Es gibt Studien, die belegen, dass Einsamkeit mit schnellerem Tod zu tun hat. Das passt jetzt nicht in die Predigt rein. Ich habe gesagt, es gibt so viele Fakten darüber. Aber vielleicht kannst du denken, Dort, danke, ich fühle mich so einsam. Und wie einsam musst du dich gefühlt haben? Ich würde kurz zum Schluss noch beten, bevor ich weitergebe. Lass mir noch die eine Minute kurz beten. Und zwar würde ich gerne für vier Personengruppen beten. Nummer eins sind die drei Personengruppen. Nummer eins, wenn du denkst, du bist am Rande der Gesellschaft und Jesus hat überhaupt keine Zeit für dich, dann will ich dir zusprechen, Jesus kommt heute auf dich zu, wenn du es zulässt. Er kennt dich bei Namen, er will dich ansprechen. Personengruppe Nummer zwei ist, wenn du denkst, ich habe Jesus verleugnet in letzter Zeit, ich habe ihn gekannt, aber ich habe nicht zu ihm gestanden, er kann gar nicht mehr zu mir stehen. Ey, dann ist heute dein Ostern, Jesus kommt auf dich zu, will mit dir Zeit verbringen. Wie mit Petrus. Nummer drei ist, wenn du im Moment wegläufst von Jesus, weil du enttäuscht von ihm bist. Weil Jesus hatte doch gesagt, dass es funktioniert. Jetzt sind wir wieder hier, die Geschichte, die ich vorhin meinem Onkel erzählt habe, weißt du? So wie ich beim KSC früh aus dem Stadion gegangen bin, so sind die Jünger zu früh von der Stängel weggegangen. Wenn die noch 2-3 Stunden gewartet hätten, hätten sie vielleicht, wir wissen es nicht, mitbekommen, dieser Jesus ist auferstanden. Sie sind aber zu früh. Sie haben das finale Tor in der letzten Minute nicht mitbekommen, weil sie so hoffnungslos waren, dass sie am dritten Tag weg sind. Sie hätten doch noch einen vierten Tag warten können. Das will ich dir zusprechen. Sei nicht enttäuscht. Lauf nicht von Jesus weg. Und wenn du wegläufst, er ist mit dir. Aber Jesus begegnet dir. Und Nummer vier, wenn du noch nie Ostern gefeiert hast und noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, und es heute vielleicht hörst, siehst, ey, dann ist heute die Zeit für dein Ostern 2020. Dass du sagst, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben und die Sünden vergibst mir. Ich merke jetzt gerade, wie mein Herz pocht und ich merke, dass ich ein Sünder bin. Und ich bin von dir weggerannt. Aber ich möchte, dass du mit mir Zeit verbringst. Dann nutze doch den heutigen Tag und sag einfach, Jesus, bitte sei mein Freund. Und ich verspreche dir, du wirst es spüren. Nimm Kontakt mit uns auf, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Schreib hier in den Chat, schreib uns auf der Internetseite, siehst du unsere E-Mail-Adresse oder in Facebook, Instagram. Schreib uns einfach. Wir würden gerne mit dir die nächsten Schritte gehen. Wir würden dir gerne Bibel zukommen lassen, wenn heute dein erstes Ostern ist. Und ich bete ganz kurz für die Gruppen. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der für die Leute am Rande der Gesellschaft, für die, die dich verleugnen und für Leute, die von dir wegrennen, da bist und besonders viel Zeit nimmst. Danke, Jesus, dass du in dieser Einsamkeit am Kreuz für uns gestorben bist und die Sünden vergibst, dass wir jetzt wieder Kontakt mit Gott aufnehmen können, weil du durch dein Blut wir reingewaschen sind. Danke, Jesus, dass du den ersten Tag nach deiner Auferstehung so gezeigt hast, wie selbstlos du bist und wie sehr du die Randgruppen liebst oder die Sünder liebst und auch die, die dich verleugnen, lieben. Dass alleine das schon ein eigenes Wunder ist. Danke, Jesus, dass du hier bei uns bist und dass du uns so sehr liebst. Jesus, wir lieben dich und wir freuen uns jetzt, dass wir das Abendmahl feiern dürfen und an deinen Tod gedenken dürfen, Jesus. Amen.